Herzlich willkommen im Gestaltcafé. Schön, dass du hier bist. Hier kannst du inspirierenden Gesprächen rund um das Thema Gestalttherapie lauschen. Ganz nach dem Motto des gleichnamigen Buches von Irving Polster: Jedes Menschenleben ist einen Roman wert, möchte ich in diesem Podcast mit meinen InterviewpartnerInnen die Gestaltarbeit erlebbarer und zugänglicher machen. Mein Name ist Katharina Renke, ich bin Gestalttherapeutin und angehende Psychologin. Wenn du dich auf deine ganz eigene Gestaltreise begeben möchtest, buche unverbindlich ein Erstgespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Gestaltcafé, Annemarie. Schön, dass wir es heute schaffen. Wir hatten letztes Jahr schon unseren Termin vereinbart. Ja. Wo schaltest du dich denn gerade zu aus Deutschland? Ja.
Ich komme aus Donauwörth, so in der Richtung Augsburg, München, also eher Süden, der Süden in Deutschland. Mhm. Ja.
Wir wollen heute über das große Thema Selbstbewusstsein sprechen. Und zwar anhand auch unserer persönlichen, deiner persönlichen Erfahrungen. Und entlang wollen wir uns hangeln an deinem Gestaltweg. Deswegen vielleicht mal die erste Frage. Also für alle, die vielleicht gerade zum ersten Mal den Podcast hören, hier geht es um große Themen wie Selbstbewusstsein, aber immer in Verknüpfung auch mit der Gestalttherapie. Und du bist Gestalttherapeutin in eigener Praxis seit mehreren Jahren jetzt schon. Mhm. Was hat dich so begeistert an dieser Therapieform und was hat dich so abgeholt?
Ich glaube, das Menschliche. Also durch die Gestalttherapie würde ich sagen, dass ich wieder Mensch geworden bin. Glaube ich, das bringt, glaube ich, sehr, sehr gut auf den Punkt, weil ich vorher einfach unfassbar gefangen war in einer Anpassungsstrategie, in ich muss funktionieren. Also es war wie schon so ein Panzer, so blöd gesagt wirklich eine Maschine, mit der ich einfach gelebt habe. Und irgendwie durch die Gestalttherapie bin ich wieder Mensch geworden. Ich habe wieder Zugang zu meinen Gefühlen gefunden, zu mir. Und dadurch ist halt natürlich echt eine Tür für mich aufgegangen. Und bis dato, mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht. Also mein Mann sagt tatsächlich, wir sind jetzt mittlerweile, ich muss gleich überlegen, 12 Jahre verheiratet. Mhm. Und der sagt mittlerweile, er hat eine völlig andere Frau, also Frau 2.0. Und das stimmt. Also nicht nur für ihn, sondern auch für mich selbst. Es ist tatsächlich so, ich habe ein früheres Leben und ich habe das Leben jetzt. Und das Jetzt bin ich vollständig. Und das Früher, das war einfach irgendjemand, der total unsicher war, der überhaupt nicht wusste, wer er eigentlich ist, was er kann. Und und die Person, klar, das ist auch ein Teil von mir, das ist meine Vergangenheit, aber das ist wie so, wer war ich da? Also da war ich jemand, der sich super gut anpassen konnte, aber das hatte mit mir nicht viel zu tun. Mhm. So, das würde ich sagen tatsächlich, ja.
Ja, wow, also ich hatte gerade Gänsehaut und habe mich auch sehr gefreut, dass innerhalb eurer Beziehung beispielsweise so eine Entwicklung und Transformation möglich ist, war. Ja. Und ich kann, ich merke, ich bin neugierig, was die Anpassungsstrategien angeht und was das für dich mit Selbstbewusstsein zu tun hat. Wie war so der Weg daraus und woher kamen diese Strategien? Weil um so ein bisschen Fachliches einfließen zu lassen in der Gestalt, reden wir ja von unterschiedlichen Stilen oder Arten und Weisen, wie wir in Kontakt sind mit uns selbst oder mit anderen, mit der Umwelt. Und einer dieser Arten und Weisen nennt sich Konfluenz, also sehr anpassendes Verhalten, sehr harmoniebedürftig und sich fast selbst aufgebend. Was ja in manchen Situationen wirklich die Superpower ist, Aber wenn man es quasi immer macht, auch zu was hat das damals geführt? Also es muss ja irgendein Punkt gegeben sein, wo du gesagt hast, irgendwie möchte ich mich verändern, so, ja.
Ja, also es hat also für mich gefühlt unglaublich lange gedauert, bis ich an dem Punkt angekommen bin. Und gleichzeitig bin ich schon noch jemand, der sehr früh dran war, wirklich diese Transformation einfach auch zu erleben. Bei mir war es so mit Mitte 20, würde ich jetzt mal sagen, dass ich wirklich an dem Punkt angekommen bin, wo ich irgendwie scheinbar das perfekte Leben auf der einen Seite geführt habe. Also ich hatte irgendwie den perfekten Job, ich hatte den perfekten Partner, die perfekte Firma, irgendwie so alles hat total gepasst und gleichzeitig bin ich aber jeden Tag heimgekommen und habe mich wie so innerlich total leer gefühlt. Und es war wirklich, ich musste an diesen Breakdown kommen. Also bei mir ist dann wirklich eine Depression, in die ich dann reingekommen bin, wo ich dann einfach, ich war erschöpft davon, jemand zu sein, der ich nicht war, könnte man eigentlich so sagen. Und durch diesen Breakdown kam ich tatsächlich durch ganz viele Umwege, kam ich zu einer Gestalttherapeutin damals. Es war mir völlig fremd, wusste nicht, was ist das, was macht man da? Und ja, da habe ich einfach immer mehr gelernt, diesen Kontakt zu mir selber aufzubauen, da schrittweise herauszufinden. Also das war tatsächlich in meiner Realität überhaupt nicht sichtbar oder spürbar für mich, dass ich wirklich so in der Anpassung war. So, ich habe
Ja,
halt
ja.
einfach gemacht. Ich dachte halt so, das macht doch jeder so, ne? Und da ist mir das dann so langsam irgendwann immer mehr aufgegangen und oh mein Gott, echt, ich weiß nicht, wie viele Jahre tatsächlich vergangen sind in dieser Therapie, wo keine Stunde vergangen ist, wo ich nicht geweint habe. Also ich hatte so unglaublich viel zu betrauern, in meiner Vergangenheit, weil ich, also ich glaube, ich würde heute zum einen selber sagen und zum anderen kriege ich es aber auch viel von außen gesagt, ich bin schon echt ein kleiner Paradiesvogel. Ich fand das als Kind schon immer total merkwürdig, wie Erwachsene sind. So, ich wollte als Kind nie erwachsen werden und ja, und dann irgendwann kam es halt dann doch so, dass ich erwachsen werden musste, aber das war für mich irgendwie so wie so eine andere Spezies tatsächlich. Also ich habe mich auch sehr einsam und alleine gefühlt. Ich habe mich in meiner Kindheit, in meiner Jugend unfassbar unverstanden gefühlt. Ich bin in einer sehr konservativen Familie aufgewachsen, die damit halt auch überhaupt nicht umgehen konnten. Und ja, irgendwie auch dieses Schulsystem, in dem wir heute leben, das hat noch mal einiges mit mir gemacht. Also ich kann mich erinnern, ich war als kleines Kind, ich war so wissbegierig. Also im Kindergarten, in der Grundschule, ich hatte so unfassbar viel Spaß daran, Dinge einfach zu lernen, die Welt zu erforschen. Und als ich dann aus der Grundschule auf die Realschule gewechselt bin, das weiß ich echt noch so gut, ich war so unglaublich enttäuscht. Ich war so super frustriert und gleichzeitig schockiert darüber, als ich verstanden habe, jetzt lerne ich nicht mehr nur zum Spaß, sondern jetzt geht es um was. Also jetzt muss ich wirklich Leistung erbringen, jetzt muss ich mich beweisen. Und ja, das sozusagen so, wie kam diese Anpassungsstrategie zustande? Und das musste ich alles erstmal ganze, ganze lange Zeit betrauern, um überhaupt an einen Punkt zu kommen und zu sagen, okay, wenn ich mich jetzt so lange angepasst habe, wenn ich echt unfassbar gut darin war, immer zu erkennen, okay, wer muss ich jetzt sein? Was soll ich jetzt tun? Was ist in dem Blick von der Gesellschaft, was ist richtig oder falsch? Was ist im Blickwinkel meiner Familie richtig oder falsch? So, wenn ich eigentlich ständig im Außen orientiert war, wer bin ich denn dann? Und diese Frage, ich glaube, das kennen auch sehr viele von uns, da hast du erstmal keine Antwort drauf. Und da stehst du wirklich erstmal wie so vor einer Lernleinwand und okay, also das Leben, was ich gelebt habe, das bin ich irgendwie nicht oder das will ich auch gar nicht mehr sein. Aber wer bin ich, wenn all diese Erwartungen, Vorstellungen, diese Anforderungen an mich plötzlich wegfallen und ich an den Punkt komme, wo eigentlich generell alles möglich ist. Also ich kann alles sein, wenn ich mir das halt erlaube.
Und das finde ich ist so ein Punkt, den ich auch zusammenbringe mit diesem Betrauern. Also quasi du hast betrauert, dass du dir nicht erlaubt hast, all das zu sein, was vielleicht auch du noch in deinem kindlicheren Ich damals gesehen hast, dieses offene, lebendigere.
Und auch gar nicht diese, dass ich mir das erlaubt habe, sondern dass ich einfach in einem Umfeld aufgewachsen bin oder auch in einer Zeit aufgewachsen bin, wo dann noch dieses Verständnis nicht da war für so fein, also ich bin einfach auch sehr feinfühlig also ich bin wirklich der Paradiesvogel in unserer Familie. Keiner von uns, ich habe noch zwei Geschwister, eine Schwester, einen Bruder, die sind so völlig anders wie ich. Und das war halt dann einfach so schade für mich, dass ich einfach auch nicht dieses Umfeld hatte, die darauf eingegangen sind, die da auch neugierig drauf waren und einfach auch mit dieser Gefühlswelt, manchmal diesem Übersprudelnden, was ich auch super gerne habe, diese Lebendigkeit, gar nicht so richtig damit umgegangen, oder umgehen konnten. Da war einfach kein Platz. Egal wo ich hingekommen bin, ich habe irgendwie erlebt, dass ich eben nicht so sein darf, wie ich bin. Und das war super traurig. Und klar, irgendwann habe ich das übernommen und habe mir das dann selber nicht mehr erlaubt. Ja. Klar, aber weil einfach dann dieser Wunsch natürlich so wahnsinnig tief drin ist, dieses, ich will ja auch nur dazugehören, ich will doch Teil von euch sein, ich will von euch gemocht werden, ich will, dass ich dafür geliebt werde, wer ich bin. So, okay, und wenn ich halt nicht dafür geliebt werde, wie ich bin, in meiner Natur, dann geht halt die Frage auf, okay, wie muss ich dann sein, dass ihr mich liebt, dass ich dazugehören darf? Ja.
Okay, also es war irgendwie, also es gibt so zwei Komponenten. Also du hast Mitgefühl für deine Situation auch entwickelt
Ja, total.
oder für den Kontext, in dem du halt dann groß geworden bist, wo
Ja.
das, wo, ja, also wo vielleicht die Natur oder das, was du für dich als so bin ich, nicht so beantwortet war, dass du das frei leben konntest sozusagen.
Ja.
Und dafür erstmal ein Mitgefühl oder auch ein Betrauern entwickelt und dann später zu sagen, und dann habe ich irgendwann mir selber das nicht mehr erlaubt. Und
Ja.
dann, wie ging es dann weiter? Also quasi an der Stelle dann zu stehen und sich zu fragen, und was mache ich jetzt? Also hast du ja gerade gesagt, wenn ich alles sein kann,
Ja.
ja.
Ja, dann ist es tatsächlich erstmal, also da bist du, in dem Moment bist du völlig aufgeschmissen, da bist du echt, da kommst du in ein Gefühl von verloren sein rein. Das ist erstmal echt beängstigend einfach. Und also wirklich, meine Gestalttherapeutin, die hat mir da wunderbar geholfen, einfach diese leere Leinwand auszuhalten. Und gleichzeitig war ich einfach auch schon in dem Moment an dem Punkt, wo ich wieder Zugang zu meiner Lebendigkeit zumindest wesentlich mehr gefunden habe. Und ich glaube, das Wichtigste an dem Punkt war für mich, dass ich mir einfach wieder erlaubt habe, meiner Neugier zu folgen. Also ohne, dass ich jetzt eine Erwartung an mich selbst habe, so von wegen, okay, ich muss mein Leben jetzt wieder auf die Reihe bekommen und wir gehen jetzt mal ganz logisch vor, was wäre denn das Sinnvollste, was ich jetzt tun könnte. Ich habe den Deal mit mir, glaube ich, selber gemacht, mir ein Jahr Zeit zu nehmen und in diesem Jahr mache ich jetzt mal alles, was mich neugierig macht, was mich interessiert, ohne dass es irgendeinem Zweck dient, ohne dass es einen Sinn machen muss. Dann habe ich in Augsburg bei uns in der Nähe Bin ich durch Zufall, also habe ich auch, ich glaube, eine Zeitschrift durchgeblättert und habe von einem Seminarhaus ja einfach gesehen, dass sie einen Workshop anbieten über NLP. Und ne, das ist erstmal so wie so eine Coaching-Methode, die man anwenden kann und wo aber einfach auch sehr viel mit Ressourcen oder auch viel mit Zielarbeit gearbeitet wird. Und der hat in diesem Kennenlernen-Vortrag, der hat es unglaublich faszinierend vorgetragen, wo ich mir gedacht habe, okay, wow, ich glaube, das wäre was, wo ich mich besser kennenlernen könnte. Nochmal auf eine andere Art und Weise. Und dann kam es irgendwie so, dass ich zum ersten Mal in einem Workshop gelandet bin, wo ich auch wirklich mich ausprobieren und üben durfte. Also dieses, dass du tatsächlich dann auch einfach in Konstellation gekommen bist, wo es dann auch an dir war, sozusagen jetzt Menschen quasi auf der anderen Seite mal zu begleiten. Jetzt bist du nicht mehr der Klient, sondern ah, jetzt bist mal du diejenige, die die begleitet. Und da habe ich dann so rausgefunden, so erstens, es fällt mir super leicht. Also irgendwie habe ich das immer total schnell begriffen, um was es eigentlich geht. Und die Menschen lassen sich gerne von mir führen. Und es macht mir Spaß. Also es hat mir total Spaß gemacht. Also auch da wieder, es war wie so, ich bin wirklich einfach nur meiner Freude gefolgt, kann man sagen. Und mit jeder Freude, mit jedem Lachen, es war wie so eine Belohnung und gleichzeitig auch so eine Bestätigung für mich. Ja, Annemarie, ich glaube, das ist gerade gut für dich. Also ohne auch da jetzt wieder dieses Feld gleich aufzumachen, so, boah, da musst du was draus machen. Vielleicht ist es möglich, vielleicht aber auch nicht. Ich bleibe mal einfach hier und ich habe Spaß und ich probiere mich weiter aus. Und dann war das wirklich so, dass ich quasi auf diesem NLP-Workshop meinen Heilpraktiker für Psychotherapie aufgebaut habe. Und auch das, also das habe ich auch erstmal nur für mich gemacht, weil ich das hochinteressant fand, dieses, was gibt es alles? Was steckt eigentlich hinter den Diagnosen? Und gleichzeitig auch immer mit diesem krass, wie man Menschen in solche Schubladen packen kann. Also auch das. Und also ich fand es einfach faszinierend und ich kann mich noch super gut erinnern, und vielleicht kennst du das auch von dir, vielleicht ging dir das auch so. In dem Moment, wo du dich wirklich so mit Diagnosen oder einfach, also je tiefer das irgendwie ging, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr Diagnosen habe ich irgendwie überall rumlaufen sehen. Also das war dann irgendwie so, okay, also gar nicht im negativen Sinne, sondern auch, das hat bei mir dann auch irgendwann Klick gemacht, so, eigentlich hat das doch irgendwie jeder. Irgendwie hat doch jeder mit irgendwas zu kämpfen und eigentlich kann man doch jeden, wenn man es darauf anlegt, in irgendeine Schublade packen. Und da kam mir dann auch die Gestalttherapie so ein bisschen mit zugute, die sich da zumindest nicht so dran festhält. Also so habe ich einfach von Anfang an erlebt. So ja, ich kann mich daran orientieren und das ist wahnsinnig hilfreich auch für mich quasi, diese Orientierung zu haben. Und gleichzeitig geht es mir aber nicht um die Diagnose, wenn ein Mensch zu mir kommt, sondern es geht um den Menschen. Und ja, und dann war für mich klar, dadurch, dass ich schon immer diesen Kontakt oder diese Begegnung mit Gestalttherapie hatte, okay, jetzt habe ich dieses NLP gemacht, jetzt habe ich den Heilpraktiker gemacht. Das war nur die logische Konsequenz. Mach das, Annemarie. Mach mal Gestalttherapie. So, schau mal, was draus wird. Und ich muss heute noch so lachen, als ich damals das war in der Schule in Amberg, die Zukunftswerkstatt damals noch. Als ich diesen Schulleiter kennengelernt habe, hat er mich gefragt, okay, also warum, also wie komme ich drauf, warum will ich Gestalttherapeutin werden? Und ich habe ihn damals echt in vollem Ernst angeguckt und habe gesagt, weil Gestalttherapie Wellness ist. Das ist Wellness für die Seele. Und er hat mich angelacht und ich weiß nicht, ob er sich, also ich glaube, lustig hat er sich nicht gemacht, aber es war mein voller Ernst, dieses, was ich in dieser Zeit, in diesen Jahren für mich gelernt habe, das hat sich, und wenn die Prozesse noch so heftig sind, gehört ja auch einfach mit dazu. Aber das war jedes Mal Wellness für meine Seele. So, das, was wir mit unserem Körper auch gerne machen und mal gerne einen Wellness-Tag einlegen für unseren Körper, Finde ich, das ist wirklich Wellness für die Seele. Und ich bin auch heute davon überzeugt, ich glaube, jeder Mensch würde von Therapie profitieren. Dieses einfach mal sich mit sich selber auseinanderzusetzen und sich näher zu kommen. Und dafür stehe und gehe ich heute noch. Also, ja.
Das erinnert mich gerade an mein Erstgespräch mit meinem Ausbilder damals.
Ja.
Der hat meine Motivation sehr in Frage gestellt, tatsächlich. Und zwar hatte ich damals gesagt, dass ich quasi mir wünsche, dass ich die Herzen von den Menschen öffne. Und dann guckt er mich so an und sagt so: Aber Katharina, wenn jemand sein Herz nicht öffnen möchte, und was, wenn es sogar besser für den Menschen ist, sein Herz nicht zu öffnen? Und da habe ich dann angefangen, in diesem allerersten Erstgespräch zu verstehen, okay, es geht wirklich darum, das Angemessene für mein Gegenüber zu finden. Und das ist dann Wellness und nicht die Idee, was ich von Wellness habe. Und ja, also ein sehr spannender Weg.
Total.
Und lass uns noch mal dahin zurückgehen, was es dann bedeutet für dich jetzt in der Arbeit mit deinen Klienten und Klientinnen, die zu begleiten, im Wellnessprogramm, aber auch mehr zu sich selbst zu kommen. Also was sind für dich, ja genau, also wirklich da noch mal zu gucken, was ist dann der Weg quasi? Also du hast von dir erzählt.
Genau, also was ist der Weg quasi zu diesem authentischen Selbstbewusstsein, wie ich es einfach super gerne nenne? Weil das natürlich auch wirklich was ist, wo einfach wahnsinnig viele Frauen mittlerweile zu mir finden, die einfach genau diesen Weg auch für sich suchen und auch an diesem, ja, in dieser Sackgasse landen und das Gefühl haben, irgendwie irgendwas stimmt nicht. Und egal, ob jetzt Körpersymptome mich quasi in diese Sackgasse führen oder auch wirklich dieses auf mentaler, seelischer Ebene. Ich bin zu diesem Begriff, glaube ich, Selbstbewusstsein auch gekommen, weil ich habe mir das früher auch als Jugendliche tatsächlich eingeredet, dass eigentlich doch die Lösung einfach nur darin steckt, ich muss selbstbewusster werden. Und mit selbstbewusster werden habe ich verbunden, einfach harter zu werden. Also ich wollte mich abhärten, so dieses, es gibt so tolle, selbstbewusste Menschen und an denen hab ich mich orientiert und so wollte ich auch sein, weil irgendwie die kommen gut durchs Leben. So, das heißt, also ich muss stark, ich muss laut, ich muss mutig, ich muss durchsetzungsstark werden und dann sind alle meine Probleme gelöst. Und gleichzeitig ist das ja aber wieder eine Erwartung, die ich an mich selber habe, mich in diese Schublade reinzupacken und so muss ich jetzt sein und die ja wieder nicht mir entspricht, weil eigentlich bin ich ein total feinfühliger Mensch. Und das ist genau das tatsächlich, oder was das Anliegen meistens von meinen Klientinnen auch ist, so dieses eigentlich, weißt du, Annemarie, ich weiß eigentlich die Lösung schon für mich selbst, ich muss einfach nur selbstbewusster werden. Und dann musste ich immer innerlich grinsen. Und ja, und wieso sie an der Stelle schon erstmal so wie enttäuschen, weil, wie gesagt, ich glaube, dass das ein Irrweg ist. Es ist halt nur der nächste Weg, irgendwie funktionieren zu wollen. Und dann auch da wieder wegzugehen, so, ja, okay, aber auch da, so, wer bist du denn, wenn du einfach dich nicht mehr im Außen orientierst, wenn du nichts mehr tun müsstest, wer bist du denn dann? Und dann kommen wir ganz oft mit Unsicherheit und Angst tatsächlich in Kontakt. Und das ist dann das, wo ich von mir und von meinen Klientinnen gemerkt habe, Angst ist irgendwie was wir uns nicht erlauben, was in der Gesellschaft auch nicht so gewollt ist, dieses, ne, wir müssen stark sein, dieses ängstlich zu sein, schüchtern zu sein, introvertiert zu sein, das ist nicht so gerne gesehen, also wenn es darum geht, irgendwie erfolgreich zu sein oder jemand zu sein. Und da habe ich einfach gemerkt, ganz viele auch wirklich mit Angstzuständen, mit Panikattacken zu mir finden und eben genau sich darin eben ablehnen. Die Angst ist blöd, die will ich nicht haben und die stört mich und ne, ich will einfach irgendwo hin. Also ich muss jetzt selbstbewusst werden und die Angst, die stört mich dabei. Und das ist dann halt ganz oft der Punkt, wo es wirklich darum geht, in Kontakt mit dieser Angst zu kommen. Dieses, ja, auch Angst, also diese Angst ist ja ein Teil von mir und eigentlich ein Beschützeranteil. Generell will mich Angst ja beschützen, aber klar, wenn sie natürlich enorm ist, wenn es extrem viel ist, wenn meine Angst wirklich mein Leben schon bestimmt, dann ist es natürlich was, was mich stört und was ich natürlich loshaben möchte. Aber ich habe für mich selber auch herausgefunden, dieser Beschützeranteil, ich glaube, der muss erstmal wieder lernen, uns selber vertrauen zu können. Weil diese Angst ist ja nicht umsonst da, weil scheinbar hat sie Angst um uns und will auf uns aufpassen. Und dadurch wird erstmal so ein bisschen die Welt vielleicht ein bisschen enger und wir können ganz viel nicht tun, was wir vielleicht eigentlich tun wollen würden. Und gleichzeitig sind wir ja darüber frustriert und werden wütend, dass wir jetzt irgendwas nicht tun können, was wir doch eigentlich gerne machen wollen würden. Und da einfach über die Angst darüber zu springen und zu preschen, landet meiner Erfahrung nach wieder nur in der nächsten Sackgasse. Und das ist wie so, ich bin mittlerweile wie so ein Freund von Angst geworden. Das ist eigentlich genau der Anteil, der du in dem Moment bist, der ich in dem Moment bin. Wenn ich Angst habe, dann habe ich Angst. Und es ist halt für mich super wichtig herauszufinden, okay, warum? Also was genau steckt denn hinter dieser Angst? Welches Bedürfnis wird gerade von mir nicht erfüllt oder von außen, von der Situation? Was ist denn da gegeben? Und das ist so krass, wenn ich an diesem Punkt mal innehalte und mich dieser Angst stelle und dann, also dann noch eins obendrauf, finde ich, das, mit dieser Angst im Kontakt zu sein. Wirklich im Kontakt zu erleben, ich habe Angst und gleichzeitig auch dieses darin gesehen zu werden, dass ich gerade Angst habe, dass ich jetzt gerade vielleicht nicht mutig bin, dass ich jetzt gerade sage, okay, schaffe ich jetzt gerade nicht. Und wenn wir zu dem Selbstbewusstsein zurückkommen, ich bin der Meinung, dass es nicht nur darum geht, dass ich selbstbewusst bin, wenn ich Angst habe und etwas trotzdem mache, sondern ich glaube, dass es genauso selbstbewusst sein kann, wenn ich Angst habe und merke, wow, das überfordert mich jetzt, das ist mir zu viel, und zu sagen, nein, mache ich nicht. Auch wenn ich es gerade eigentlich machen wollen würde. Aber ich nehme gerade Rücksicht auf mich, ich muss gerade aufpassen auf mich und dann bleibe ich halt heute zu Hause und komme nicht mit auf die Party. Und ich finde, darum geht es bei diesem authentischen Selbstbewusstsein, wegzukommen von dieser Bewertung auch, wie muss ich sein, sondern wie fühle ich mich jetzt gerade und was brauche ich? Was brauche ich wirklich? Ohne eben Angst haben zu müssen, dass egal wie ich jetzt entscheide oder was ich brauche, ohne diese Angst vor Konsequenzen im Außen zu haben, dass ich dafür vielleicht abgelehnt werde, dass ich irgendwie auf irgendeine Art und Weise kritisiert werde, nicht gemocht werde oder auf Unverständnis treffe.
Also ich habe da so zwei Gedanken gerade oder Fragen. Auf der einen Seite habe ich so die Idee, dass Angst ja auch, wie du das gerade sagst, wenn ich dann nicht auf die Party gehe, dass ja so ein Vermeidungsverhalten entstehen kann. So, das ist so der eine Punkt, wo ich so denke, was vermeide ich denn durch die Angst? Also das erlebe, habe ich an meiner Person erlebt. Unabhängig davon, wo stehe ich jetzt gerade mit meiner Angst, aber es ist eine gewohnte Art vielleicht von mir in dem Moment, mich für die Angst zu entscheiden, weil ich beispielsweise nicht gelernt habe, in meine Aggression zu gehen oder als Kind das nicht konnte. Und dann entscheide ich mich in dem Moment für die Angst. Was aber, was die, also das Anerkennen, ja, da bin ich gerade bei dir. Und dann ist aber meine Erfahrung auch, dass ich dadurch auch eine Art von Kontakt vermeide und ja, da auch vielleicht nicht eine Grenze setze, wo ich sie gerne setzen würde oder im Kontakt. Ja. Also ist für mich so eine Balance zwischen, ja, gehe ich den Weg der Angst oder setze ich vorher schon irgendwo, ja, also ja, was kommt da in dir, wenn du das hörst?
Also ich, für mich, in meiner Erfahrung auch, so wie ich erstmals sozusagen mit meiner Angst umgegangen bin, war sehr hart. Also ich habe meine Angst völlig ignoriert oder ich habe sie schon, also ich habe sie schon gemerkt, aber ich habe es einfach trotzdem gemacht. Mhm. Und das war nicht gut. Also es gibt immer so diesen Satz, ja, aber du überlebst es doch. So, und wenn du es überlebst und einfach oft genug die Erfahrung machst, ne, so diese Konfrontationstherapie sozusagen, dann legt sich das irgendwann. Das war bei mir aber nicht der Fall. Also ich habe das einfach immer, also auch da, ich habe versucht, meine Angst wirklich hart zu begegnen und da einfach nichts draufzugeben. Und klar, natürlich jetzt komplett in die Vermeidung zu gehen, das ist dauerhaft überhaupt nicht die Lösung. Aber ich musste für mich lernen, dass es nicht die Lösung ist, mich ins kalte Wasser zu schmeißen und darauf zu hoffen, nicht unterzugehen. Weil sich da eigentlich meine Angst tatsächlich noch wesentlich vergrößert und verschlimmert hat. Weil, also meine Angst hat ja irgendwie jedes Mal sozusagen die Erfahrung gemacht, ah, es ist immer noch gut, dass ich da bin, dass ich auf Annemarie aufpasse, aber sie lernt es einfach nicht. Sie schmeißt sich immer wieder ins kalte Wasser. Mhm. Und da habe ich dann wirklich gelernt, dass es auch dazu gehört, da komme ich wieder zum Trauern, dieses, ja, etwas zu vermeiden, aber bewusst, um mich zu schützen, weil ich weiß, okay, es ist mir gerade noch nicht möglich. Und gleichzeitig aber wirklich das zu betrauern, dass es mir gerade nicht möglich ist. Also auch da wieder ins Mitgefühl zu kommen, anstatt in diese harte so, ja, aber ich muss es doch jetzt können. Und aber auch gleich wieder in die Selbstverurteilung, so, wer bin ich denn jetzt, wenn ich in die Vermeidung gehe? Wenn ich, also, weil wir es gerade auch mit Kontakt hatten, wenn ich auf die Party nicht gehe, dann vermeide ich den Kontakt. Ja, wer bin ich denn, wenn ich Angst vor Kontakt habe? Und und die Angst so groß vor Kontakt ist, dass ich zu Hause bleibe. Also auch da, das ist so eine krasse Verurteilungsschleife. Aber in dem Moment, wenn ich es schaffe, wirklich ins Mitgefühl zu kommen und es gleichzeitig zu betrauern, dann ist es wieder so, dass ich eigentlich wieder umso mehr lerne, zu mir zu stehen. Und eigentlich, also für mich war das ein Weg, an die Selbstsicherheit zu kommen. So, ich habe eine innere Sicherheit aufgebaut, wo ich gemerkt habe, dieses, ich nehme jetzt Rücksicht auf mich, ich nehme meine Gefühle zum ersten Mal wirklich wieder ernst. So, und auch wenn es nach außen hin vielleicht erstmal blöd wirkt oder aussieht und es keiner verstehen kann, aber ich kann jetzt meine Angst verstehen und ich passe auf mich auf. Und das mache ich so lange und wie ich es brauche und wie es sich für mich gut anfühlt. Und wenn ich diesen Schritt wieder raus mache, dann mache ich das in kleinen Babyschritten und das immer wieder und immer wieder. Und irgendwann bin ich an dem Punkt, da kann ich wieder quasi größere Erfolge feiern. Aber für mich hat es wirklich dieses erstmal vermeiden im Sinne von, ich schütze mich, ich achte mich, ich nehme mich ernst und dann nähe ich mich ganz langsam, echt in Minischritten, den ganzen Herausforderungen wieder an. Für mich war es auch damals total wichtig zu verstehen, dass es, ne, wir haben ja diese Komfortzone, wo wir uns einfach sicher fühlen, wo es uns gut geht, wo wir uns wirklich sicher fühlen. Und nach dieser Komfortzone, also wenn wir unsere Komfortzone verlassen, kommt ja erstmal die Angstzone. Also sozusagen das, wo wir Angst, wo wir Aufregung verspüren und gleichzeitig aber trotzdem noch in der Lage sind, diese Herausforderung wirklich zu meistern. Und ich wusste ganz, ganz lange nicht, dass es noch eine Panikzone gibt. Weil, also also Komfortzone, dann kommt die Angstzone und dann kommt die Panikzone. Und in dieser Panikzone hast du wirklich vollständige Überforderung. Das ist eigentlich wirklich das Signal für dich, okay, jetzt bist du zu weit, jetzt ist es gerade zu viel, geh mal lieber ein paar Schritte zurück. Und für mich war das, also als ich dieses Bild auf einmal auch bekommen habe, ich habe total viel plötzlich verstanden, weil ich wirklich, ich war so ein Mensch, wenn ich etwas gemacht habe, ich habe mich einfach ins kalte Wasser geschmissen. Also ich bin direkt, ich habe die Angstzone ausgelassen und ich bin in die Panikzone rein. Und ich habe irgendwie versucht, immer in dieser Panikzone irgendwie mich zu beruhigen, runterzukommen. Und ich habe mich immer gewundert, warum geht es nicht? Also andere schaffen das doch auch. Weil das waren jetzt keine Situationen, wo ich sage, wow, keine Ahnung. Da habe ich mich wirklich, weiß ich nicht, auf die Bühne gestellt und plötzlich musste ich eine Rede halten. Also es war jetzt nichts Spektakuläres, es war halt quasi die Bühne des Alltags für mich. Und das habe ich nie verstanden. Andere können das doch auch, warum kann ich das nicht? Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich bin ständig in dieser Panikzone. Und ich musste tatsächlich auch für mich selber herausfinden, okay, was genau ist denn für mich die Angstzone? Woran merke ich das denn? Wann merke ich, wann ich in der Angstzone bin? Wann merke ich, dass ich jetzt schon in den Bereich der Panikzone übergehe?
Also für mich, was ich jetzt so verstanden habe von dem, was du gesagt hast, ist, dass du eben, wenn es darum geht, dich mit der eigenen Angst anzufreunden, dass es dir darum geht, auch die Maßstäbe von wie soll ich sein oder was wäre jetzt normal, erstmal beiseite zu legen. Erstmal ganz dich nicht mehr daran zu orientieren, sondern wenn du wieder anfängst, deine Wahrnehmung ernst zu nehmen und eine Selbstsicherheit aufzubauen, bedeutet es, dass du anfängst, deinen eigenen Maßstab sozusagen für dein Verhalten, entsprechend für deine Gefühle aufbaust und dich auch so annimmst, ob das jetzt im Sinne von einer Introvertiertheit oder ne, egal was für eine Eigenschaft ich als Mensch habe, dass ich mich da erstmal so annehme, wie ich bin, oder was mit meinen Wünschen und mit meinen, was mir wichtig ist und wie meine Angst- oder Entwicklungszonen sind. Aha.
Und ich habe halt auch irgendwann verstanden, dass Wachstum oder aber auch Lebendigkeit, die finde ich nur in dieser Angstzone, also wenn ich aus meiner Komfortzone herausgehe, wenn ich Dinge ausprobiere, da ist halt die Lebendigkeit in der Komfortzone. Ja, da ist es kuschelig warm, da fühlt sich sicher an, da fühle ich mich wirklich geborgen. Aber Lebendigkeit ist da nicht viel. Und das war auch wirklich so dieses, wie ich meinen Weg gefunden habe. Ich bin tatsächlich meiner Angst gefolgt. Also Angst im Sinne von, was hat mich wirklich in eine Aufregung, in eine Erregung sozusagen versetzt. Und da war das wirklich so, dass ich auch irgendwann verstanden habe, Annemarie, es gibt kein Leben ohne Angst. So, die Angst ist durchaus hilfreich und die sagt dir auch, wieso, in welche Richtung du gehen kannst, weil es scheinbar etwas ist, was dir unwahrscheinlich wichtig ist. Und gleichzeitig, ja, du hast Angst, weil du es vielleicht noch nicht gemacht hast. Aber wenn es dir nicht wichtig wäre, dahin zu kommen, dann würdest du dich ja auch einfach von dieser Angst letztendlich davon abhalten lassen. Aber weil ich gemerkt habe, so, Moment mal, aber das finde ich total interessant, was da drüben passiert. Ich will da hin. Also auch wieder, meine Neugier hat dafür gesorgt, durch diese Angst auch durchzugehen und diesen Angst irgendwann mit als Kompass sozusagen mit zu verwenden. Das war so auch ein Punkt, wo ich gelernt habe, ah, okay, das bin auch ich. Also scheinbar, da finde ich meine Lebendigkeit. Das ist das, was mich, glaube ich, glücklich macht. So, ich muss durch die Angst hindurchgehen, um mein Glück, um meine Lebendigkeit, um mich selber auch quasi wieder mehr zu finden und zu verwirklichen.
Und zwar in deinem eigenen Tempo. So,
Richtig.
ja, aha.
Ja, genau.
Ich glaube, Ängste sind echt ja ein sehr großes Thema, so was auch ja, was das Thema Selbstbewusstsein und Authentizität vor allem angeht. Und was mir da immer wieder kommt, ist so die Frage, also, oder was ich so erlebt habe, auch aufgrund meiner Prägung, dass Angst auch dann entsteht, wenn ich Angst vor dem Verlust von Bindung habe. Und vielleicht Ablehnung oder so nicht akzeptiert werden, wie du vorhin auch schon gesagt hast, wie ich bin. Und dass ich eigentlich, und das berührt mich, jetzt im Erwachsenwerden in meinen 20ern herausfinde, okay, ich kreiere mir ja auch mein Leben und wenn ich mich authentisch zeige, dann komme ich ja auch mit den Menschen in Kontakt und gestalte mein Umfeld so, dass ich quasi genauso sein kann, wie ich bin. Aber wenn ich mich immer versteck oder verstell oder ja, dann ist ja die Basis schon gar nicht authentisch.
Nee,
Ja.
überhaupt nicht.
Dass die Angst ja ein Ausdruck ist von einer Angst vor was? Bei mir vor allem vor so einem Bindungsabbruch. Und vielleicht ist es bei anderen Personen ganz anders, aber gerade wenn es darum geht, sich authentischer zu zeigen und kontaktfähiger und berührbarer zu werden, dann, ja, also habe ich so erlebt, dass mich halt auch das Zumuten, wie du das auch schon genannt hast, in meiner Angst, aber auch in meiner Verletzlichkeit, mich ja noch kontaktfähiger eigentlich macht. Und dass das gar nicht im Widerspruch zu, mich lehnt jetzt jemand ab, sondern dass es sogar eine Möglichkeit bietet, mich mit dem zu zeigen, wer ich bin, wo ich noch mehr Möglichkeit habe für Begegnungen, so, ja.
Und gleichzeitig habe aber ich auch immer mehr gelernt, dass gerade eben Kontakt das ist, was zusätzlich ja eigentlich Angst schürt. Also dieses eher selten, dass uns irgendwelche Situationen oder Herausforderungen wirklich so in die Angst katapultieren, dass wir wirklich gelähmt davon sind, sondern also in der Erfahrung, die ich mittlerweile mit mir selber und auch mit meinen Klientinnen mache, es ist allein schon der Kontakt zwischen zwei Menschen, der eben genau diese Verlustangst, vor der du gerade gesprochen hast, ganz unbewusst, also wirklich, also da kommst du am Anfang gar nicht hin, die ist so minimal spürbar für dich, aber im Kontakt mit Menschen, es ist ganz oft so, dass wirklich diese Verlustangst im Hintergrund liegt. Und diese Verlustangst ist ja auch nicht einfach nur eine banale Angst, sondern da kommen wir eigentlich schon in den Bereich von existenzieller Angst. Weil das ist so, da komme ich in diesen Bereich Bindungstrauma rein. Weil Kontakt ist halt eigentlich etwas, wir kommen auf die Welt und als Baby das allererste, was uns eigentlich Sicherheit gibt, also woraus wir Sicherheit ziehen, ist eigentlich Beziehung, das ist Kontakt, das ist das, wenn Mama da ist, wenn Mama für uns spürbar ist, wenn wir sie hören, auf irgendeine Art und Weise wahrnehmen, ist das ein Signal für uns als Kinder, als Babys. Ah, die Mama ist da, wir können uns entspannen, scheinbar ist alles gut, wir sind in Sicherheit. Und wenn ich einfach in den ersten 3 Jahren, das ist halt auch das Problem, ich habe noch nicht einen ausgereiften Verstand zur Verfügung, der mir irgendwelche Dinge logisch erklären kann, sondern in den ersten 3 Jahren herrscht einfach schlichtweg kein Bewusstsein. Das heißt, ich habe auch keine bewussten Erinnerungen, keine Bilder dazu. Ich kann mir oftmals gar nicht erklären, woher genau solche Ängste teilweise herkommen. So, ich leide vielleicht an Panikattacken, aber ich kann es mir einfach nicht erklären. Und das ist dann wirklich ganz oft, dass ich dann in diesem Bereich Bindungstrauma dann komme mit meinen Klienten und eben genau in diese Verlustangst wieder reinfinde von damals, weil wir müssen uns das halt wirklich so vorstellen, als Baby sind unsere Gefühle nicht nur Gefühle, sondern das sind extreme Gefühle. Wenn wir Angst haben, dann haben wir Todesangst. Wenn wir wütend sind, dann sind wir wirklich rasend. Und dieses, ich finde es auch so problematisch, wenn wir als Erwachsener quasi auf Situationen zurückblicken und aus der heutigen Sicht sagen so, ah ja, so schlimm war es doch gar nicht. Aber wenn wir uns wirklich in diese kleinen Körper reinversetzen, als kleines Baby, wie ist das, wenn Mama plötzlich nicht da ist und ich diesen Verstand nicht zur Verfügung habe und mir nicht erklären kann, dass Mama, weiß ich nicht, vielleicht einfach gerade gestresst ist oder einfach gerade nur im Nebenzimmer ist und eigentlich ist doch alles gut? Oder wie kann ich mir als Baby erklären, dass meine Mama eine psychische Krankheit hat und deswegen irgendwie emotional für mich nicht erreichbar ist? Kann ich nicht. Ich mag als Kind immer nur irgendwie, ich greife so ein bisschen ins Leere. Irgendwie ist meine Mama gar nicht so richtig für mich fühlbar. Sie ist zwar irgendwie anwesend, aber gar nicht so wirklich fühlbar. Kann ich nicht. Und das, was ich dann als Baby immer und immer wieder erlebe, ist eine fürchterliche Enttäuschung, eine fürchterliche Traurigkeit und auch gleichzeitig diese Wut darüber, diese Frustration darüber. Weil das Magenbabys, Babys sind so unglaublich feinfühlig. Die bekommen so viel mehr mit, wie wir uns, glaube ich, vorstellen können. Und da entstehen wirklich diese Todesängste, wirklich diese existenzielle Angst. Und das ist ganz oft so, dass wir das echt unbewusst eine ganze lange Zeit mit uns mittragen und irgendwann im Erwachsenenalter kommen wir dann wieder an Situationen, an Herausforderungen, die uns so überwältigen, wo wir quasi wie so in diese Zeit zurückkatapultiert werden und wieder genau in den Kontakt mit dieser existenziellen Angst kommen.
Ja.
Und existenzielle Angst, das heißt, ich meine, das ist die Angst vor dem Tod. Das ist nichts, was wir einfach irgendwie ausschalten können. So, wir sind am Leben. Wir sterben alle. Also dieses, wir haben alle diese Angst vor dem Tod. Wir sind zwar Meister darin, das alles gut wegzuschieben, aber wir alle haben Angst vor dem Sterben. Und das ist halt eine Angst, die kannst du nicht auflösen, sondern die kannst du nur integrieren. Du kannst wirklich, also auch da, du kannst diese Angst freundschaftlich und mit Mitgefühl begegnen und so wieder ein Teil von dir werden lassen. Aber du kannst
Ja.
sie in dem Sinne nicht auflösen. Du kannst nicht sagen, okay, oder du kannst auch nicht nach Schema vorgehen, okay, du machst jetzt A, B, C, D, E, F, G und dann ist diese Angst weg. Das ist es nicht.
Und da finde ich das so wichtig, was du gesagt hast, dass man wirklich ein Mitgefühl für diesen inneren Anteil entwickelt,
Ja,
der
total.
vielleicht auch noch später, nicht nur in den nichtsprachlichen Zeiten unseres Daseins, vielleicht nicht beantwortet wurde oder wie du das erklärt hast. Und was ich an der Stelle auch noch so wichtig finde, ist zu sagen, dass wir Kinder als Kinder quasi ja immer daraus machen, nicht die Mutter, die hat eine psychische Krankheit und kann nicht für uns da sein, sondern wir machen ja immer daraus, ich bin falsch,
Ja.
um diese Bindung aufrechtzuerhalten, um nicht zu sagen, Mensch,
Ja.
meine Mama ist blöd, sondern wir wollen ja da diese Bindung aufrechterhalten.
Ja.
Und das finde ich an diesem ganzen Thema Selbstwert, Angst, und auch das wieder zu sich nehmen und in Kontext einbetten.
Ja.
Okay, das ist jetzt gerade im Hier und Jetzt erfahre ich eine Überforderung und das erinnert mich oder es katapultiert mich zurück in diese kindliche Angst. Und wenn ich das schaffe, quasi, also für mich ist das, ich habe mich noch nicht so viel mit Traumatherapie auseinandergesetzt. Aber ich denke, das, was ich im Studium mitkriege, ja, es gibt Traumatherapien, die ganz spezifisch mit Trauma arbeiten. Und es geht aber auch immer darum, ein Narrativ für sich zu entwickeln und zu verstehen, woher kommt es und das einzuordnen.
Ja.
Also, ja.
Und es ist halt so, also die klassischen Traumatherapien, die es halt so quasi auf dem Markt so gibt, dann muss man halt bedenken, die sind eigentlich hauptsächlich auf Schocktraumata ausgerichtet. Die sind wirklich darauf bezogen und Bindungstrauma ist jetzt so langsam auch was, ich weiß nicht, vielleicht kriege ich es mit, weil ich einfach auch in der Materie bin, aber ich habe das Gefühl, dass es langsam so ein bisschen mehr Raum, ein bisschen mehr Gehör in dieser Gesellschaft bekommt, dass es eben nicht nur dieses Schockerlebnis situativ bezogen gibt, sondern eben gerade in Beziehungen und wie gesagt, als Baby, wenn du noch keinen Verstand zur Verfügung hast, wo du eigentlich in diesen 3 Jahren der reine Körper bist. Also da kannst du auch gar nichts verarbeiten, sondern die einzige Verarbeitung, die dir möglich ist, dass du dieses Ereignis, was dich gerade überfordert, der Kontakt, der dich gerade überfordert, dass du das irgendwo im Körper verorten kannst und da bleibt das halt stecken. Und um diese Bindungstraumata aufzulösen, braucht es halt wirklich speziellere Traumatherapien, die wirklich genau für dieses Bindungstrauma sozusagen auch spezialisiert sind. Weil Schocktrauma ist was ganz was anderes so gesehen. Also da geht es wirklich, bei Bindungstrauma geht es speziell um dieses Kontakt, da geht es quasi um diese Kontaktstörung. Dieses Kontakt macht mir Angst. Und zwar so sehr, dass ich aufhöre, ich selbst zu sein. Also wirklich dieses, ich habe gelernt, ich muss jemand sein, ich muss eine Rolle erfüllen, weil so wie ich bin, darf ich nicht sein. Und da kommen wir halt wieder dieses, das ist ja nicht so, weil es faktisch so ist, sondern weil ich als Kind die einzige Option habe, mit einer überfordernden Situation umzugehen, es auf mich zu beziehen. Weil in dem Moment, wenn ich es auf mich beziehe und sage, okay, es liegt an mir, dann ist ja die Lösung da, dann, okay, dann muss einfach nur ich mich verändern und dann ist wieder alles okay. Also da steckt ja sozusagen dieser Lösungsversuch drin. Und da kommen wir quasi auch wieder zur Anpassungsstrategie zurück. Wie entsteht so eine Anpassungsstrategie? Das ist genau so ein Beispiel. Da mit Mitgefühl da zurückzugucken, Verständnis für dich selber zu entwickeln. Und dabei geht es auch nie darum, das betone ich immer extra, es geht nie darum, irgendwelche Eltern schlecht zu machen oder irgendwem die Schuld dafür zu geben, sondern es geht vor allem darum, ehrlich zu dir selber zu sein und zu sagen, okay, was hat die kleine Annemarie erlebt? So, und da wieder wirklich ins Mitgefühl zu kommen und wirklich zu merken, okay, ich bin ich und das ist gut so, wie ich bin. Und ich mag vielleicht andere Interessen haben, ich mag vielleicht andere Gedanken haben, ich mag ja mich anders verhalten, ich mag jemand anderes sein, aber ich bin unterm Strich gut so, wie ich bin. Und ich muss mich nicht beweisen. Ich muss nichts tun, um sein zu dürfen. Weil da geht es eigentlich um eine Existenzberechtigung. Und wenn ich an diesem Punkt komme, und das passt wie so ein bisschen abschließend dazu, wenn ich wirklich an diesem Punkt komme, zu sagen, ich bin gut so, wie ich bin, mit all meinen Erlebnissen, mit meiner Geschichte, mit den Dingen, die mir selber vielleicht auch nicht so gut gefallen. Und trotzdem bin das ich und ich darf so sein. Ich darf mit meinen Unperfektheiten, ich darf mit meinen Fehlern da sein, genauso wie ich bin. Und das ist gut so.
Und mit meinen Bedürfnissen nach Sicherheit und mit meinen Grenzen.
Genau, ja, genau. Die ja völlig unterschiedlich sind, aber auch da, was ist schon normal? Was ist schon normal? Genau, und ja, an dem Punkt, ich glaube, wenn du den erreicht hast, dann hast du sozusagen die Perfektion an Selbstbewusstsein erreicht, weil dann kann dir das niemand mehr nehmen. Und mit Perfektion meine ich jetzt auch keine Perfektion, sondern auch das ist ja immer wieder, wir haben alle schlechte und gute Tage. Also da kann ich noch so gefestigt darin sein, so natürlich bin ich gut so, wie ich bin. Und dann passiert wieder entweder was im Außen oder auch in mir drin, was mich irgendwie wieder einfach raushaut. Und dann funktioniere ich halt einen Tag wieder nicht so, wie ich es gerne von mir erwarten oder so, wie ich es wollen würde. Aber auch da wieder quasi dieses zu üben, auch damit wieder einverstanden zu sein und zu sagen, ja, aber heute bin ich so. Das bin ich. Und
Und auch
morgen bin ich,
flexibel.
genau, und morgen bin ich vielleicht wieder anders.
Und auch seine eigenen Grenzen immer wieder aufs Neue erspüren und wahrnehmen und ernst nehmen zu dürfen. So quasi
Ja, das ist
da.
ja nie fest.
Genau,
Genau.
ja. Wow. Da sind wir echt jetzt tief eingetaucht und
Ja.
ich glaube aber, das ist so ein wichtiges Thema, dass so viele, ja, vor allem in engen Beziehungen, über kurz oder lang in größerer oder kleinerer Form dazu führt, selber sich zu fragen, wer bin ich eigentlich und was brauche ich und wie kommt es, dass ich hier gerade so mit mir ringe in diesem Kontakt und was braucht es, damit ich mich hier wieder authentisch und sicher fühlen kann?
Ja.
Wow.
Und echt,
Vielen.
also genau diese Frage, was braucht es eigentlich, dass ich mich sicher fühlen kann? Ich glaube, das ist so eine Grundaufgabe von uns Menschen, das für uns selber rauszufinden, weil wenn ich mich nicht sicher fühle, komme ich nicht raus aus dieser Komfortzone, komme ich auch nicht raus aus den Angstzuständen. Oder aus der Depression, was auch immer. Dieses, ich muss mich sicher fühlen, damit ich neue Erfahrungen machen kann, dass ich meine Lebendigkeit fühlen kann. Absolut, ja.
Ich hoffe, dass ihr als Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt auch Mut habt, quasi eure Entwicklungszone vielleicht zu erkunden, aber eben nicht in der Panikzone irgendwie sein zu müssen, sondern vielleicht auch durch eine Begleitung.
Ja.
Ne? Also das ist ja genau der Support, der manchmal die Komfortzone so ein bisschen erweitern kann und wo es dann möglich sein kann, in die Entwicklungszone zu gehen, wenn man sich dazu entscheidet, ja, sich
Ja,
Begleitung zu
es ist
suchen.
letztendlich ist es also wie ein kleines Kind. Also ein kleines Kind holt ja auch die Mama irgendwie an die Seite und sagt, Mama, ich traue mich das nicht, kannst du mal mitkommen?
Ja.
Ne? Das ist nichts anderes an der Stelle. Genau.
Vielleicht passt es ganz gut. Ich frage immer am Ende des Podcasts, wie die Leute denn mit dir arbeiten können. Also, ob du auch online arbeitest oder vor allem vor Ort. Vielleicht kannst du da noch einen Satz zu sagen.
Ja, voll gern. Ja, tatsächlich, also Corona sei Dank hat auch was Gutes gehabt. Mittlerweile online genauso wie vor Ort in Donauwörth, beides wunderbar möglich und hat beides auch, durfte ich auch lernen, hat beides seine Qualitäten, seine Vor- und Nachteile. Und ja, genau, letztendlich einfach zu finden bin ich unter meiner Homepage, annemarie-schmutzer.de. Genau, und bin ich super offen dafür,
Ja.
genau.
Also deine Kontaktdaten werden wir auf jeden Fall hier in den Shownotes vom Podcast
Ja.
veröffentlichen. Und dann würde ich sagen, ganz vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch und für auch dein Zeigen und das Teilen deiner Geschichte. Und wenn ihr Lust habt, mit Annemarie zu arbeiten oder ihr noch Fragen habt, dann lasst uns
Ja.
gerne eure Gedanken zur Folge hier in den Kommentaren da. Und ja. Dann würde ich sagen, bis bald, Annemarie.
Danke dir, Katharina. Das war eine super schöne Erfahrung und hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und auch da, trotz Aufregung, es war schön, hat mich gefreut.
Schön, dass du in dieser Folge im Gestaltcafé zu Gast warst. Wie immer lade ich dich zum Schluss ein, in deinen eigenen inneren Dialog mit dem zu treten, was du gerade gehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass mir gerne ein Abo oder eine Bewertung da und teile deine Gedanken mit mir in den Kommentaren zur Folge. Bis zum nächsten Mal.